Dieses Thema Stress, lass nach, betrifft uns sicherlich mehr, als uns allen lieb ist. Aber es gibt genau eine Berufsgruppe, nicht nur in Deutschland wahrscheinlich, die von diesem Stress eher weniger oder gar nicht betroffen ist. Welche Berufsgruppe ist das?
Mütter.
Okay. Ja, ich dachte jetzt eher so im Berufsleben. Wer kommt da in Frage? Na, die Beamten, genau. Das habe ich überhört mit den Pastoren. Also, ist doch klar, ne? Unsere Beamten sind immer diejenigen, die herhalten müssen, wenn es um Stress geht. Und so kommt, wie es immer ist, ein überarbeiteter Beamter zu seinem Vorgesetzten und sagt, Chef, mein Gehalt steht in keinem Verhältnis zu meinen Leistungen. Ja, das stimmt, sagt der Chef. Aber wir können sie ja nicht verhungern lassen. Und ein Beamter sitzt im Büro, es erscheint eine gute Fee und sie sagt, dass er drei Wünsche frei hat. Der Beamte überlegt, es dauert halt ein bisschen, aber dann sagt er, ich möchte auf eine einsame Insel, wo nur Sonnenschein und Palmen und so weiter sind. Und schwuppdiwupp, pling, ist er auf der einsamen Insel. Palmen, Strand, Sonne, alles da. Sagt er, das funktioniert ja. Kann mein Hund noch mit, sagt er. Und schwuppdiwupp, pling, ist Waldi auch mit auf der Insel. Und jetzt muss er gut überlegen. Der dritte Wunsch, ne, das letzte. Als letztes wünsche ich mir, nie wieder zu arbeiten, keinen Stress und nur noch erholsame Ruhe. Pling, und er ist wieder im Büro. Wir haben euch lieb, auch als Beamte. Entschuldigung, wenn ihr mal so ein bisschen herhalten müsst. Demnächst sind wieder andere dran. Aber ich glaube, du verstehst, worum es geht. Und es ist einfach so, dass das Thema Stress sicherlich etwas ist, was dich herausfordert, mich herausfordert. Und wir wollen einmal ein bisschen dort in das Thema hineinschauen. Ich war unterwegs und wahrscheinlich ging es mir wie vielen männlichen Wesen, dass Weihnachtseinkäufe nicht so meine Lieblingsbeschäftigung sind. Aber wenn die kleine Tochter sagt, oder ja jetzt schon größere Tochter sagt, Papa, gehst du mit einkaufen, was kann der Vater dann schon machen? Und wir sind im Geschäft und ich höre, wie die Verkäuferin an der Kasse die ganze Zeit klagt. Sie ist so froh, wenn diese Weihnachtszeit endlich vorbei ist. Sie hat so einen Stress und es geht ihr so auf die Nerven und dieser Dauerzustand an Stress, also endlich, wenn endlich Silvester ist. Und ich dachte, es ist eigentlich schade, dass Weihnachten so für viele Menschen ein Fest des Stresses wird und dass sich dort das so zuspitzt. Und es ist so, dass Deutschland sich sehr stark gestresst fühlt. Mehr als die Hälfte aller Leute fühlen sich gestresst durch das hohe Lebenstempo oder auch durch die Überforderung, durch die Veränderung, die Anforderungen, die so im Alltag immer wieder und im Berufsalltag, im Alltag zu Hause oder im Zwischenmenschlichen damit zu tun haben. Und ich habe da eine sehr interessante Studie gefunden von der Techniker Krankenkasse, die erst 1-2 Jahre alt ist und die deutlich macht, dass über, also 57% der Deutschen sich gestresst fühlen und davon sind 63% Frauen, also so viel zu den Müttern, und es sind 52% Männer. Und noch deutlicher wird das, wenn wir die Altersgruppe sehen, dass bei den ab 18-Jährigen die Quote deutlich über 60% liegt und dann bei dieser Sandwich-Generation sogar bis auf 80% hochgeht, dass diejenigen, die in Beruf, Familie und in dem Alltag stecken, zu 80%, das sind von 5 Leuten, sind es 4, die sagen, hey, na, ich bin gestresst, ich kann nicht mehr. Und dieses Lebensgefühl, Stress, so den ganzen Tag und die ganze Zeit unter Dampf zu stehen, kommt vor allem durch die Arbeit, das ist genauso die Reihenfolge, wie die Dinge genannt wurden, die Schule, durch private Konflikte, die entstehen, die Kinder, nicht die Kinder selber, aber dass man immer wieder vielleicht eine Betreuung für die Kinder organisieren muss, weil so viele andere Dinge da sind, die hohen Ansprüche, die wir haben an unser Leben und die uns auch von anderen vermittelt werden und die finanziellen Sorgen, die den Alltag begleiten können. Ich weiß nicht, ob du dich bei der einen oder anderen Sache wiederfindest und diese Stressfaktoren in deinem Leben wahrnimmst. Auf jeden Fall haben diese Stressfaktoren Auswirkungen auf dein Leben und auf mein Leben. Den meisten, die damit zu tun haben, geht es schlechter, als wenn sie nicht gestresst sind. Das merkt man ganz deutlich an verschiedenen Dingen. Das eine kann sein, dass Lebensglück fehlt. Du sagst, ich bin nur noch für die Sache da. Mir fehlt aber dieses Glück am Leben. Was auch deutlich ist, und deswegen hat ja auch eine Krankenkasse diese Untersuchung gemacht, dass Stress direkte Auswirkungen auf unsere Gesundheit hat. Und gestresste Menschen klagen mehr über Rückenprobleme, über Ausgebranntsein, über Erschöpfung, über Schlafstörungen, über Gereiztheit, über Magenbeschwerden und auch über Angstzustände. Diese Dinge sind im Leben da. Verliere ich meinen Job oder was wird sein, wenn? Kann ich meine Familie gerecht werden? Da sind so viele Dinge. Und drittens hat es gravierende Auswirkungen auf unsere sozialen Kontakte. Gestresste Menschen sind oft so gereizt, dass du auch gar keine Lust hast, mit ihnen Gemeinschaft zu haben, dass du da gar keine Lust drauf hast, diese Zeit zu verbringen. Und sie selber verlieren das Interesse, Zeit mit anderen zu verbringen, weil in ihrem Fokus so diese ganzen Herausforderungen sind. Was aber wichtig ist zu wissen ist, Stress an sich ist nicht schlecht. Stress an sich ist etwas, das wir brauchen. Jede Pflanze, jeder Mensch braucht Stress und Stressfaktoren. Das motiviert uns und spornt uns an. Die Frage ist aber, in welchem Maß und in welcher Dauer dieser Stress auf uns eindringt. Und da geht es drum. Es geht darum, die Monotonie zu verlassen, nicht in diesem Dauerstress zu sein. Und genauso wie gestresste Leute krank werden, soziale Kontakte verlieren und ja, ihren Lebensmut verlieren, ist es auch bei Leuten, die sich langweilen. Man nennt das Bore-out im Jargon, indem man sagt, das ist, du bist so leer, du bist einfach völlig leer und gelangweilt. Und wenn du gelangweilt bist, dann bist du auch die ganze Zeit in dieser Entspannungsphase. Und das Wichtige ist, dass wir von einer Anspannung zur Leistung kommen. Und wenn diese Stressfaktoren da sind, steigern sie oft unsere Leistung, aber danach auch wieder eine Phase haben, wo wir uns entspannen können. Und das wird immer schwieriger in unserer Zeit. Ich bin jemand, der schon sehr, sehr früh so ein kleines Gerät in der Hand hatte. Damals hieß es noch BlackBerry, heute heißt es iPhone oder was auch immer. Und dieses Gerät sorgt dafür, dass du immer online bist und dass dein Chef immer dir eine Mail schicken kann und immer Zugriff hat auf dich und dass du ja nicht verpasst, welche Mail am Samstagabend um 10 Uhr eingegangen ist aus Asien oder aus Amerika oder wo auch immer, damit du ganz schnell noch deine Sachen in der Firma erledigen kannst, bevor dann das Wochenende am Sonntag beginnt, wo aber schon die nächsten Mails da sind und Sonntagabend haben ja die Leute in Asien schon wieder begonnen zu arbeiten und so sind wir rund um die Uhr, always on. Und das stresst und das strengt an. Die Bibel sagt uns ganz klar, das funktioniert nicht. Der Gott, der die Welt geschaffen hat, er sagt von sich, und Gott ruhte am siebten Tag von all seinen Werken. Wir müssen uns das mal vorstellen, der Gott, für den Zeit keine Rolle spielt, für den 1000 Jahre wie ein Tag sind oder eine Sekunde wie eine ganze Ewigkeit oder umgedreht. Für Gott ist Zeit kein Faktor, der ihn stresst. Dieser Gott macht uns vor, wie wir arbeiten sollen. Anspannung und Entspannung. Und deswegen gibt es ein Gebot in der Bibel, das heißt, du sollst den Sonntag heiligen. Und die Gebote hat Gott uns nicht gegeben und auch das Sonntagsgebot hat Gott uns nicht gegeben, weil er gucken will, wer alles in der Kirche ist, damit möglichst viele in der Kirche sind, sondern damit du in eine Phase der Entspannung kommst. Das ist Gottes Plan. Gott will das Beste für dein Leben. Ist das nicht gut, dass Gott das Beste will für dein und für mein Leben? Das ist Gottes Plan. Du sollst den Sonntag heiligen. Dieses Gebot ist nicht für Gott, es ist für dich und es ist für mich. Was auch entscheidend ist und wichtig ist, Dinge, die dir Spaß machen, Dinge, die dich motivieren, die stressen dich nicht. Es gibt Dinge, die kannst du tun, so viel und so lange du willst, und du wirst dich am Ende glücklich fühlen und nicht gestresst fühlen. Stress hat auch immer etwas damit zu tun, ob wir die Dinge gerne machen oder ob sie uns als eine Belastung oder eine Pflicht oder irgendetwas erscheinen. Und deswegen ist es für mich zum Beispiel was Schönes, in den Gottesdienst zu kommen. Das stresst mich gar nicht. Und andere Menschen sind total gestresst, wenn sie in einen Gottesdienst müssen. Vielleicht bist du heute Morgen auch hier und sagst, boah, ich bin ja nur mitgegangen, weil ich jemandem einen Gefallen tun wollte. Aber ich hoffe, dass da etwas geschieht und etwas geschehen kann, dass auch das zu etwas wird, was dich glücklich macht und was dich nicht stresst. Leidenschaft hilft uns. Und die Leidenschaft, die mich antreibt, ist die Leidenschaft und die Liebe zu Menschen und zu Gott. Der Apostel Paulus sagt, das, was mich antreibt, ist die Liebe zu Christus. Das ist die Liebe zu meinem Erlöser, zu meinem Erretter. Die treibt mich an und die sorgt dafür, er selber sagt von sich, das ist ein Mann, der sehr gebildet war, der sicherlich wusste, wie man Zeitmanagement betreibt, der die besten Zeitmanagement-Kurse besucht hat, die es gibt, der sagt von sich, ich arbeite mehr als alle anderen. Nicht, weil ich das muss, sondern weil ich das will und weil die Liebe mich antreibt. Und das kann also bedeuten, dass es Menschen gibt, die sehr, sehr, sehr viel arbeiten, aber nicht gestresst sind oder kaum gestresst sind und andere, die das nicht so tun und die sehr, sehr gestresst sind. Es hängt davon ab, was wir tun. Und das ist eben die Frage, warum sind wir oft so gestresst? Warum sind über 57% aller Menschen in Deutschland gestresst? Wahrscheinlich wirst du dich heute oder wirst du von mir wissen wollen jetzt, also pass auf, ich habe Stress in meinem Leben und jetzt hörst du erstens, zweitens, drittens und dann ist alles gut. Und ich denke, so ist das auch. Es gibt Punkte, die wir tun können und wenn wir uns danach halten, das ist immer der Punkt des Tuns, dann funktioniert es auch. Meine Aufgabe heute kann es gar nicht sein, diese Komplexität von Stress auszubreiten, zu sagen, in der Situation machst du das, in der Situation machst du jenes, sondern ich möchte eine Sache sagen, die ganz wichtig ist. Dauerhafte Veränderung, auch im Hinblick auf Stress in deinem Leben, wirst du nur dann bekommen, wenn sich dein Denken verändert und damit dein Handeln verändert. Dein Denken muss sich verändern. Von einer Sicht, ich muss das tun, das erwarten Leute von mir, das ist dieses, das ist jenes, zu einer ganz anderen Sicht. Und das wird auch der Hauptteil dieser Predigt sein. Ich möchte heute etwas geben, was dein Denken verändern kann. Das hat das Potenzial, dein Denken so zu verändern, dass du auch in der Lage bist, diese Dinge zu tun und aus dieser Stressfalle herauszukommen. Und eine Sache muss ich auch sagen, es wird immer zu viel sein. Es ist immer zu viel. Es wird nie so sein, dass der Berg an Arbeit, dass der Berg an Anforderungen, dass der Berg an Dingen, die auf uns einströmt, mal so klein wird. Wir haben diesen Satz, den nutze ich auch oft. Ja, wenn das und das vorbei ist, dann kann ich dies und jenes tun. Und dann stelle ich fest, da ist schon längst wieder was Neues da und das hält mich genauso ab, das zu tun wie vorher. Und dann stresst mich das, dass ich das nicht geschafft habe und das zugesagt habe und. Aber ich kann dir nur eins sagen, alles, was auf dich zukommt, auf mich zukommt, das kann nicht passen. Mein Leben, sagt Hiob 9, Vers 25, eilt noch schneller als ein Läufer. Und nicht einer meiner Tage bringt mir Glück. Warum sind wir so beschäftigt? Warum sind da so viele Dinge, die einfach dieses Glück rauben? Eins sind die vielen Wahlmöglichkeiten, die wir haben. Und das betrifft natürlich ganz besonders die junge Generation. Ich meine, ich hatte damals 3 Fernsehprogramme zur Auswahl. Heute gibt es, keine Ahnung, 1000 mindestens, aber nicht alle davon willst du gucken. Es gibt so viele. Wir hatten keine Computerspiele oder Mobiltelefone. Ich habe noch im Dreck gespielt. Dreck ist das, was du vorfindest, wenn du die Tür aufmachst, rausgehst und da unten auf der Erde findest. Ja, das ist Dreck. Da haben wir gespielt. Aber die Wahlmöglichkeiten heute sind so groß. Und nicht nur für Jugendliche, sondern auch für uns. Die Informationen, die auf uns einströmen. Und das beschäftigt uns. Und jeder übt Druck auf dein Leben aus, auf mein Leben aus. Da ist die Familie, da ist der Chef, da ist vielleicht dein Versicherungsunternehmen, dein Kreditkartenunternehmen. Alle haben einen Plan für dein Leben, wie es am besten verlaufen kann. Gott liebt mich und jeder andere hat einen Plan für mein Leben. Ja, so kannst du vielleicht durch die Welt gehen. Und das andere, was uns stresst, ist alles haben wollen. Wir sind im Glauben, dass wir alles haben können und alles tun können. Von den vielen Wahlmöglichkeiten, die es gibt, alles ausprobieren und wir können es am Ende schaffen. Und das führt zu einer totalen Überschätzung unserer Möglichkeiten und wir können es nicht. Und das führt zu Frust, das führt zu Stress. Wir brauchen ein neues Glaubenssystem, was uns davon erlöst. Ein Glaubenssystem, was uns davon erlöst, alles haben zu müssen, alles jetzt haben zu müssen, die Vielfalt, die da ist, auszukosten. Wir brauchen ein System, das anders ist. Dann wird es mit dem Stress gelingen. Wir brauchen etwas, auch heute Morgen brauchst du etwas, das am Montag funktioniert. Ich mag Predigten, die am Montag funktionieren, die für den Montag sind und für den Dienstag, die nicht nur für den Sonntag sind und du rausgehst und sagst, das war schön. Und deshalb füttere ich dich heute ein bisschen an mit einigen Wahrheiten und einigen Dingen, die so essentiell und so wichtig sind, dass sie deinen Glauben und deine Sicht verändern können. Das erste ist, es ist besser, weniger von dem zu haben, was unwichtig ist, und mehr von den Dingen, die wirklich etwas bedeuten. Weniger von dem zu haben, was unwichtig ist, und mehr von den Dingen in deinem Leben zu haben, die etwas bedeuten. Aber wir sind ja nach dieser Mehr-Methode ausgelegt, ja? Das heißt, nimm und du hast, das ist so die Mentalität. Das heißt ja, 10 Euro sind gut und was sagen wir, 20 Euro sind besser, natürlich. Eine Urlaubsreise ist gut, 2 Urlaubsreisen sind besser, klar. Und wenn ein Auto gut ist, dann sind 2 Autos. Und wenn ein Kind gut ist, dann sind 2 Kinder. Manche sehen das vielleicht als Falle an. Und ich sag dir, wenn eine Frau gut ist, dann sind 2 Frauen schlecht. Nicht alles, was mehr ist, ist auch gut für uns. Warum hatte Salomo so viele Frauen, wurde ein Professor gefragt. Und der Professor antwortete, Naja, er wollte, dass wenigstens eine gute Laune hat, wenn er abends nach Hause kommt. Okay, ist vielleicht nicht so der gute Witz für eine Kirche und ihr Frauen, wir lieben euch. Man merkt bei Salomo ganz deutlich, dass viel nicht gut war für ihn. Sein Leben ist dadurch zerstört worden, durch diesen Reichtum an Frauen, der in seinem Leben war. Und wir alle haben 24 Stunden. Und die Frage ist, wo setzen wir die ein? Was davon ist wichtig, was du in deinen 24 Stunden machst? Und was davon ist unwichtig? Gott hat uns alle gleich behandelt, egal wie reich du bist. Ob du Bill Gates heißt, ob du Angela Merkel heißt, Michael Becker oder wie auch immer du heißt. Wir alle haben 24 Stunden und 365 Tage im Jahr. Ich meine allerdings, dass man besser dran ist, wenn man wenig hat und dieses in Ruhe genießen kann, als wenn man viel besitzt und sich sein Leben lang abmüht. Das ist wie der Versuch, den Wind einzufangen. Das ist der erste Glaubensgrundsatz, der dein Leben prägen kann. Und probier das aus, egal ob du an Gott glaubst oder nicht. Das ist eine Wahrheit, die in der Bibel steht. Und du kannst die Wahrheiten der Bibel ausprobieren. Und ich sag dir, die funktionieren. Die funktionieren immer. Wenn Gott das sagt, das ist wie ein Naturgesetz. Du kannst es fallen lassen und du weißt, es fällt runter. Und bei Gott ist es so, wenn er das sagt, dann trifft das ein. Ich meine, dass es besser ist, wenn man wenig hat und dieses in Ruhe genießen kann, als wenn man viel besitzt und sein Leben lang sich abmüht. Das steht im Prediger 4, Vers 6. Besser ist, man glaubt das. Der nächste Grundsatz, den ich uns geben möchte, ist, es ist besser, gemäß unserer Bestimmung zu leben, als wie alle anderen und als nach einem Normalmaß. Also wenn wir so normal nach dem Normalmaß sind, dann sind wir nämlich genauso, wir haschen nach dem Wind. Es geht in diese Richtung, in diese Richtung, in diese Richtung, in diese Richtung. Unsere ganze Energie verteilt sich und am Ende drehst du dich im Kreis. Und es ist so wichtig, deine Energie auf einen Punkt zu lenken. Und Menschen, die das tun, erreichen Großartiges. Und es gibt einen Punkt, der geht nach da oben. Und Menschen, die ihre Energie auf diesen Punkt lenken, auf Gott lenken, die erreichen noch mehr. Und vielleicht sagst du, ich vertraue Gott nicht. Gott ist nicht derjenige, auf den ich meine Lebensenergie richten möchte. Möchte ich dir heute ein bisschen helfen, vielleicht auch ein Stück oder am Ende dein ganzes Leben auf diesen Punkt zu richten. Deine Lebensenergie, wenn du die an den richtest, der die Betriebsanleitung für dein Leben geschrieben hat, der sich auskennt mit dir, der wird dir helfen, deine Energie richtig einzusetzen. Der wird dir helfen, die richtigen Schritte zu tun. Und jemand, der uns hilft, in diese Beziehung mit dem Schöpfer zu gehen, das ist Jesus Christus. Jesus Christus ist von Gott gesandt, damit wir eine Beziehung, eine lebendige Beziehung zu Gott haben können. Damit unsere Lebensenergie wirklich nach oben gehen kann zu diesem Gott. Und ich werde euch gleich etwas zeigen, was passiert, wenn die Lebensenergie nach oben geht. Da kommt was zurück, das dich reicher macht als das, was du weggegeben hast. Das macht dich reicher, als du vorher da bist. Und wichtig ist, dass wir Prioritäten setzen in unserem Leben. Und die Frage ist, wo geht deine und meine Lebenspriorität hin? Wenn du die Priorität nicht setzt, werden sie andere für dich setzen. Dass Gott eine Bestimmung für unser Leben hat, ist etwas, was uns antreibt als Gemeinde. Das ist etwas, was uns beschäftigt. Und wir möchten, dass jeder Mensch diese Bestimmung erkennt und erkennt, dass Gott einen Plan für dein Leben hat, in dem du dich nicht abrackern musst, in dem es nicht darum geht, einen Soll zu erfüllen, sondern ein Leben zu führen im Überfluss. Jesus Christus sagt von sich selber, ich bin gekommen, damit du das Leben hast und es im Überfluss hast. Damit die Tage deines Lebens nicht wie ein Haschen nach Wind sind, sondern die Tage deines Lebens erfüllt werden können mit Freude. In der Bibel gibt es einen Vers, der heißt, dieses, heute ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Und ich will mich an diesem Tag freuen und fröhlich sein. Das kann Gott dir schenken, neue Lebensfreude, einen Sinn, eine Perspektive, die über das hinausgeht, was um uns herum so nur passiert. Und das Dritte, was ich sagen möchte, ist, es ist besser, die richtigen Dinge zu erledigen und nicht mehr Dinge. Weißt du, es gibt Dinge in unserem Leben, die können wir ruhig mal liegen lassen. Und eigentlich geht es am Ende darum, mehr liegen zu lassen, als zu tun. Weil die Wahlmöglichkeiten sind zu groß. Die Kunst ist es, Dinge liegen zu lassen. Gott möchte dir und mir ein klares Lebensziel geben, damit du nicht noch mehr tun musst, an noch mehr Schrauben drehst, sondern an den richtigen Schrauben drehst. Und diese Schrauben werden dein Leben verändern. Es gibt Dinge, die Gott für mich vorgesehen hat, für mein Leben. Es gibt Dinge, die Gott für dich vorgesehen hat. Und meine Lebensenergie geht vor allem darauf, dass ich das tue und dem folge, was Gott für mich vorgesehen hat. Das führt mich in Gottes Gegenwart. Das führt mich sogar in eine Ewigkeit mit ihm. Dieser Weg, den nennt die Bibel den Weg des Lebens. Und Jesus spricht von sich, ich bin dieser Weg. Ich bin dieser Weg des Lebens, auf dem du gehen kannst. Jesus möchte der sein, der deinen Weg begleitet. Es geht dabei nicht nur um das Leben nach dem Tod, sondern auch hier auf dieser Erde ein Segen zu sein für Menschen. Und ich empfinde das als ein großes Vorrecht, dass ich Menschen helfen darf, dass ich Menschen segnen darf, dass ich mit Kollegen im Gespräch bin und sie mir immer wieder spiegeln und sagen, das, was du jetzt machst, ist besser als das, was du vorher gemacht hast. Du hilfst sofort Menschen. Am letzten Sonntag hatte ich noch ein Gespräch mit einigen meiner Ex-Kollegen und die alle in die gleiche Richtung gesprochen haben. Fokussiere dich auf das, was am meisten bedeutet. Das ist am wichtigsten. Auf die wichtigen Dinge, die wichtigsten Dinge des Lebens. Und Jesus hat uns viele, viele Gleichnisse hinterlassen. Und in Matthäus Kapitel 6, da spricht er die ganze Zeit von Stress, von Arbeit, von Herausforderungen, von den Dingen, die uns erwarten. Und er zieht ein Resümee am Schluss dieses Kapitels. Und dieses Kapitel endet so, wenn ihr, Matthäus 6, Vers 33, wenn ihr für ihn lebt, für Gott, für Jesus, und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Ich habe auch die englische Übersetzung dazu genommen. Da steht, suche zuerst das Reich Gottes. Suche das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit und er wird dir alles andere geben. Und ich möchte dir eins sagen, dieser Vers ist mein Lebensmotto seit meinem 12. Lebensjahr. Und es gibt keinen Vers, der mich so begleitet wie dieser Vers und der so wahr wird in meinem Leben, der so sichtbar wird. Suche als erstes die Dinge Gottes. Kümmere dich als erstes um Gottes Sache und er kümmert sich um deine Angelegenheit, um deine Sache. Das erlebe ich immer wieder. Und das passiert auch auf übernatürliche Weise, das passiert auf großartige Weise, dass Gott, der Lebendige, dass er zu dieser Zusage steht. Die große Frage deines und meines Lebens ist, was hat wirklich Bedeutung? Bedeutet das, wenn wir das tun, dass wir ins Kloster gehen müssen, dass wir uns nur noch mit, ja, vielleicht Bibel lesen und solchen Dingen beschäftigen sollen? Es geht hier drum, was tue ich zuerst? Was hat Priorität in meinem Leben? Es geht nicht darum, was tue ich nur, sondern was tue ich zuerst? Wer darf am Ende die Prioritäten bestimmen? Wenn ich am Ende wählen muss, was wähle ich? Ein Beispiel, meine Familie hat für mich Priorität. Es bedeutet nicht, dass ich die meiste Zeit in meiner Familie verbringe. Aber wenn es sein muss, wenn es zur Frage aller Fragen kommt, dann weiß ich, wie ich mich entscheide. Und ich habe viele Menschen kennengelernt, die haben sich gegen ihre Familie entschieden. Die haben sich für ihren Job entschieden, für ihre Karriere, gegen ihre Kinder, gegen ihre Familie. Und genauso ist es mit Gott. Wir können uns ganz für Gott entscheiden und trotzdem Dinge tun. Ja, ich tue auch Dinge, die unwichtig sind, Dinge, die nicht eine sagenhafte Bedeutung haben. Aber am Ende kommt es darauf an, wer darf bestimmen. Und es ist so, wenn dieser Stress auf uns zukommt, dann ist es meistens so, dass 2, 3 Dinge an uns ziehen. Und in meinem Leben war das so, dass mein Job an mir gezogen hat. Ich war Manager in einer großen Firma und da stand weitere Karriere an. Und auf der anderen Seite hat Gott gesprochen in mein Leben, in das Leben unserer Gemeinde, dass auch die Gemeinde wachsen soll, dass Gott mehr Menschen helfen möchte, dass mehr Menschen erreicht werden. Und dann kommt es am Ende zur Frage aller Fragen. Wenn ich diesen Vers ernst nehme und wenn dieser Vers eine Bedeutung in meinem Leben hat, wenn Gott wirklich den ersten Platz hat, bin ich dann bereit, auch meinen Beruf aufzugeben für ihn? Und vielleicht ist es für dich irgendeine andere Sache. Aber ich darf dir eins sagen, es bedeutet immer Opfer. Wenn du ohne Stress oder wenn dein Stress sich senken soll, dann musst du Dinge opfern. Wir müssen Dinge opfern, damit unser Leben nicht hin und her gerissen wird. Die Bibel spricht von auf beiden Seiten hinken oder gehen oder auf 2 Hochzeiten tanzen oder 2 Herren dienen. All das geht nicht. Am Ende kann es nur einen geben. Und das ist etwas, was mein Leben prägt. Und eine Frage, die mich ganz besonders darin unterstützt hat, diesen Schritt zu gehen, war die Frage, was zählt in meinem Leben? Wofür werde ich am Ende meines Lebens dankbar sein? Dass ich meinen Job so gut im großen Unternehmen gemacht habe oder ob ich mein Leben noch mehr in die Hand Gottes gelegt habe, noch mehr für ihn getan habe. Und da war in mir ganz klar, ich werde es am Ende meines Lebens bereuen, wenn ich nicht Ja sage zu Gott. Das war mir klar. Und deshalb hat Gott den Zuschlag bekommen, auch wenn das nicht leicht war. Welche Dinge sind am wichtigsten? Und ich möchte zum Schluss meiner Predigt 3 Dinge nennen, die am meisten Bedeutung haben. In deinem Leben, in meinem Leben und im Leben jedes Menschen. 3 Dinge, die am meisten bedeuten. Das erste ist Gott. Obwohl, wenn ich vielleicht meinen Nachbarn frage oder viele Menschen, mit denen ich zu tun habe, die sagen, weißt du, Gott hat für mich überhaupt keine Relevanz, überhaupt keine Bedeutung. So, mein Leben geht ohne ihn, wunderbar. Ich brauche den gar nicht. In der Bibel heißt es, es gibt einen Namen unter dem Himmel, der höchste Name ist. Und das ist der Name Jesus Christus. Und vor diesem werden sich einmal alle beugen müssen, im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Jedes Knie muss sich beugen vor Jesus Christus, dem Herrn. Jeder Mund wird bekennen, dass er der Herr ist. Wenn etwas wichtig ist, wenn etwas Bedeutung hat, dann ist es Gott. Dann ist es Jesus Christus. Dann ist es das Erlösungswerk, was Jesus für dich und mich getan hat. Das hat Bedeutung. Das hat ewige Bedeutung. Das hat den ersten Platz verdient. Gib Gott den ersten Platz in deinem Leben. Er ist vor allem, sagt das Wort Gottes. Jesus Christus war schon vor allem und er wird auch nach allem sein, wenn diese Erde längst vergangen ist, wird er noch sein. Er ist der Anfang und er ist das Ende. Von ihm geht alles aus und zu ihm geht alles hin. Und da will ich sein, von dem alles ausgeht und zu dem alles hingeht, zu dem Wichtigsten, zu Gott, zu Jesus. Mein Lebensmotto ist, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Streck dich zuerst nach dem Reich Gottes aus. Und wenn Jesus nicht ganz oben auf deiner Liste ist, dann kann er auf diese Liste gelangen. Bei mir ist das mit 12 Jahren passiert, als ich gesagt habe, Jesus, ich lade dich ein, der Herr meines Lebens zu werden. Da ist Jesus von einer ferner Liefenposition auf die wichtigste Position meines Lebens gerückt. Und es wird jeden Tag gecheckt und werde jeden Tag getestet, ob er dann noch ist oder nicht ist. Aber ich darf dir eins sagen, sein Blut hat meine Schuld abgewaschen, hat mir Frieden gegeben und er möchte dir das tun und er möchte dich versöhnen mit Gott. Und der Apostel Paulus, der ein so gewaltig gebildeter Mann war, der so viel erreicht hat in seinem Leben, der damals der Top-Wissenschaftler, Top-Theologe war, der sagt von sich selber in Philipper 3, die Verse 7 und 8, alles, was mir früher als Vorteil erschien, habe ich durch Christus als Nachteil erkannt. Ich betrachte überhaupt alles als Verlust im Vergleich zu dem überwältigenden Gewinn, dass ich Christus als meinen Herrn kenne. Durch ihn hat für mich alles andere seinen Wert verloren. Ja, es ist bloßer Müll. Nur noch Christus hat für mich einen Wert. Wer sowas sagt, der hat den Wert eines lebendigen Gottes erkannt. Der hat den Wert von Christus erkannt und hat gesagt, ja, ich habe viel erreicht in meinem Leben. Ich habe viele, viele Dinge, die etwas bedeuten können, vielleicht auch im Hinblick auf andere. Aber all das verliert seine Bedeutung gegenüber Christus. Das Zweite sind Menschen. Menschen haben eine Bedeutung. Gott ist ewig und Menschen sind ewig. Diese Erde ist nicht ewig. Diese Erde wird einmal sich verändern. Und weil Menschen ewig sind, haben Menschen eine Bedeutung. Eine Bedeutung für dich und für mich. Die Bibel sagt, dass wir unsere Liebe zu Gott daran erkennen können, ob wir unseren Nächsten lieben. Ob Gott den ersten Platz in deinem Leben hat, kannst du daran sehen, ob dein Nächster dir etwas bedeutet. Ob dein Nächster wichtig ist. Denn wenn dein Nächster dir nicht wichtig ist, den du sehen kannst, dann sagt die Bibel, wie kann Gott dir wichtig sein? Wie kannst du Gott lieben, der unsichtbar ist? Menschen haben eine Bedeutung und sie sind Gott wichtig. Die Bibel sagt, Menschen sind ihm so wichtig, dass er seinen einzigen Sohn geopfert hat, damit jeder, der an diesen Jesus glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und das Motto unserer Gemeinde ist, wir leben für Gott, wir leben für Menschen und wir leben für unsere Stadt. Das ist so wichtig, unsere Verantwortung zu sehen, die Gemeinschaft zu haben mit Familie, mit Freunden, die Gemeinschaft mit Christen. Kleingruppen sind eine ganz wunderbare und wichtige Einrichtung unserer Gemeinde. Wenn im neuen Jahr viele Kleingruppen starten, dann nutze die, um mit Menschen in Beziehung zu kommen. Du kannst in einer Kleingruppe Beziehungen bauen. Und das Dritte, Ewigkeit hat Bedeutung. Aus der Sicht der Ewigkeit, aus der Sicht einer unendlichen Zeit, verlieren manchmal Lebensjahre an Bedeutung, an Gewicht. Einzelne Aktionen verlieren an Gewicht. Ich bin über 50 und wenn ich zurückblicke, was mir in meiner Kindheit wichtig war, dann würde ich heute sagen, das ist unwichtig. Dinge, die mir voriges Jahr noch wichtig waren, sind mir vielleicht heute unwichtig geworden. Wenn du am Ende deines Lebens bist, einige von denen, die hier sitzen, die werden bald ihren Schöpfer sehen, die werden bald Gott sehen. Und die werden vielleicht sich jetzt auch Gedanken machen, war mein Leben so, dass es im Blick auf die Ewigkeit Bedeutung hatte? Habe ich Dinge getan, die bleiben werden? Weißt du was, wir nehmen alles mit in die Ewigkeit, was wir hier getan haben. Jedes Wort, was wir gesagt haben, jede Tat, die wir getan haben, nehmen wir mit. Auch wenn wir keine Taschen haben, wenn wir gehen, aber diese Dinge nehmen wir mit. Dein Besitz lässt du hier, deine Bildung, all die Dinge lässt du hier, aber deine Taten und deine Worte, deine Gedanken, die du gedacht hast, die nimmst du mit. Und dafür werden wir vor Gott geprüft. Und dann wird sich zeigen, das sagt die Bibel, das ist wie so ein Feuer, das wird angezündet und dann wird man sehen, was verbrennt und dann wird man sehen, was bleibt. Welche Dinge in deinem Leben werden bleiben? Die werden ewig bleiben und welche werden sofort sich in Luft auflösen? Welche Dinge werden sich auflösen? Gelassen zu sein im Hinblick auf die Ewigkeit ist eine Kunst, die Gott dir schenken will, die du lernen kannst. Wenn du dich auf die drei wichtigen Dinge konzentrierst, vielleicht ist das, was du heute so nur so mitnehmen kannst und sagst, Gott, Menschen, Ewigkeit. Und du wirst dein Leben dadurch neu sortieren, neu ausrichten. Ich habe euch versprochen, dass ich etwas biete, was dein Glaubenssystem revolutionieren wird, revolutionieren kann. Und dein Glaubenssystem kann geprägt werden von dem, der am Kreuz hing, von Jesus. Jesus ist der, der einlädt und er sagt, in Matthäus 11, Vers 28, kommt zu mir, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. Und so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Kommt her zu mir, die ihr euch abmüht, die ihr gestresst seid, die ihr unfähig seid, das Ziel zu erreichen, wo du sagst, es ist mir einfach zu viel. Ich kann nicht mehr. Gott sieht dich. Weißt du, das Schöne ist, Gott bricht nicht den Stab über dich und sagt, na, da ist die Silvia, die hat versagt. Und da ist der Stefan, der hat versagt. Und da ist der Hans-Peter, der hat versagt. Und naja, der Harry, der hat es so gerade geschafft. Sondern er sagt, komm zu mir. Ich will dir neue Kraft geben. Ich lade dich ein, dass du bei mir Ruhe findest. Dass du Gelassenheit entwickelst. Dass du anfängst, dein Leben neu zu sortieren und auszurichten. Vielleicht spürst du deine eigenen Wege und die Überforderung, die dadurch ausgehen. Oder die Gefahr, die von diesen Wegen ausgeht, dich in die Irre zu leiten. Lernt von mir, ist der nächste Aufruf Jesu. Jesus ist das große Vorbild. Er hat sich Phasen der Entspannung gegönnt. Mitten im Sturm hat er geschlafen. Mitten, wo die Leute ihn gedrängt haben, ist er in die Ruhe, in die Einsamkeit gegangen und hat neue Kraft getankt. Und dadurch ist er viel effektiver geworden. Er konnte danach wieder mehr Menschen dienen. Er hat seine innere Axt geschärft, seine Seele neu ausgerichtet, seinen Geist neu ausgerichtet, sein Körper hat neue Kraft empfangen. Lernt von mir. Diese Botschaft betrifft uns alle. Egal, ob du heute das erste Mal in diesem Gottesdienst bist oder ob du schon immer vielleicht hier hingehst, vielleicht länger als ich. Lern von mir, komm zu mir. Ich möchte ein Gebet anbieten. Ich möchte anbieten, dass wir eine Entscheidung treffen, einen Schritt tun und sagen, ich bin bereit, mein Glaubenssystem zu verändern. Ich bin bereit, diese Dinge zu erleben und ich möchte den Segen haben, dass Frieden in meinem Leben ist, dass Dinge ich nicht so ernst nehmen muss, sondern ich diese prüfe anhand der Ewigkeit und auf einmal feststelle, Mensch, das kann ich opfern, das kann ich aufgeben, damit ich Christus gewinne, damit mein Leben eine Bedeutung hat, damit ich den Plan Gottes erfüllen kann, damit Gott etwas Großartiges in mir tun kann. Vielleicht können wir einmal gemeinsam unsere Augen schließen und ich möchte die Möglichkeit geben, dass du eine Entscheidung triffst, eine Entscheidung, die das Potenzial hat, dein Leben total zu verändern. Es beginnt alles mit Gott und dir. Da beginnt alles. Er ist die Nummer eins. Jesus ist meine Nummer eins. Welche Beziehung hast du zu dieser Nummer eins? Welche Nummer hat Gott in deinem Leben? Ist sie oben oder ist es irgendwo unter ferner Liefen? Heute kannst du Jesus zu deiner Nummer eins machen. Du kannst ihn von ganz unten nach ganz oben bringen. Und wenn du etwas gesucht hast in diesem Gottesdienst, was wirklich dein Leben verändert, wo du hinausgehst und sagst, jawohl, jetzt ist wirklich etwas passiert in meinem Leben, dann ist es Jesus. Dann ist es die Begegnung mit Jesus Christus, mit dem Auferstandenen. Gibt es einen Tag, an dem Jesus in dein Leben getreten ist, wo du gemerkt hast, ich bin nicht ferne von Gott, sondern ich bin nah. Gott hat mich angenommen. Das ist bei mir passiert, als ich ihn angenommen habe. Ich möchte dich fragen, du musst nicht aufstehen, musst auch nicht nach vorne kommen. Ich möchte einfach nur fragen, ist jemand hier, der sagt, ich möchte, dass Jesus die Nummer eins in meinem Leben wird? Dann melde dich einfach. Darf Jesus deine Nummer eins werden? Danke. Dankeschön. Ja, es sind einige, die sich melden. Und ich danke auch denen, die zu Hause zuschauen. Du darfst dich auch melden. Du darfst auch sagen, Jesus, werde du meine Nummer eins. Und ich möchte für euch beten, für diejenigen, die ihre Hand gehoben haben, aber auch für alle anderen, die vielleicht noch mit sich ringen und sagen, ich überlege noch. Lass uns ein gemeinsames Gebet sprechen. Vielleicht stehen wir alle gemeinsam dazu auf. Und wenn du möchtest, darfst du das einfach mitsprechen, auch als Unterstützung für diejenigen, die heute dieses Gebet vielleicht zum ersten Mal beten. Oder die sich neu entscheiden. Herr Jesus Christus, ich möchte, dass du die Nummer eins in meinem Leben wirst. Du bist für mich ans Kreuz gegangen. Du hast meine Schuld und meine Sünde getragen. Meine Strafe liegt auf dir. Und ich darf Erlösung empfangen durch dein Opfer. Herr Jesus, dieses Opfer nehme ich jetzt an und ich gebe mein Leben in deine Hände. Sei du mein Herr. Begleite du meinen Lebensweg. Gib du meinem Leben Bedeutung. Ich möchte dir gehören für Zeit und Ewigkeit. Ich bete auch, Herr Jesus, für alle, die bedrückt gekommen sind und die vielleicht auch am Ende sind, die so niedergeschlagen sind und die sich auch vielleicht jetzt fragen, wie sie das alles machen sollen. Aber ich weiß, dass du beides schenkst, das Wollen und das Können. Und damit segne ich jeden Einzelnen hier mit Wollen und mit Können, dass der lebendige Gott und der Friede Gottes dein Leben begleitet. Amen.